Halt, stopp. Bevor es jetzt losgeht, greift ihr mal zum Podcast-Player eurer Wahl und abonniert uns jetzt erstmal. Ihr könnt auch gleich einen Kommentar da lassen, wie euch diese Folge oder die letzte Folge gefallen hat. Jedenfalls müsst ihr jetzt, bevor ihr zuhören dürft, uns abonnieren und liken. Also nutzt die Zeit. Jetzt geht's los mit dem Intro und ihr habt die Zeit und könnt unseren Podcast abonnieren, falls ihr das nicht schon längst gemacht habt. Los geht's.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
So, da haben wir erstmal Werbung in eigener Sache gemacht, bevor es richtig losging. Wir sind wieder am Start. Wir, das sind Lars. Herzlich willkommen.
Ja, moin moin. Na, ich eigentlich im ersten Moment bei Halt, Stopp, geht ja bei Leuten mit Blut im mit Benzin im Blut der Puls hoch.
Das stimmt.
Weil man jetzt denkt wieder, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht?
So sieht's aus. Aber ganz kurz noch den Gedanken zu Ende bringen. Wir, das sind Lars und jetzt ist dein Part eigentlich dran.
Ach so, moin Mäcki. Ja, aber ich war immer noch so schockiert. Ich war da hier in der Achtunghaltung. Ja. Also ich stehe seit einer Minute und 16 stramm, weil du halt Stopp gesagt hast. Und das war so professionell. Man könnte fast glauben, du bist bei der Polizei.
Und ich wollte gerade sagen, du bist zusammengezuckt, weil du dachtest, okay, jetzt schon wieder eine Verkehrskontrolle.
Ja, ich bin ja immer schuld. Ich bin Familienvater, Firmenbesitzer.
Da gibt es eine ganz coole neue Seite auf Instagram, zumindest neu, weil ich die für mich neu entdeckt habe.
Ich bin schuld.
Und zwar total cool, zwei Typen oder mehrere Typen, ich weiß nicht, wie viele das sind, die stellen sich in Berlin an die Straße, wo ein Blitzer steht, und zwar ein mobiler Blitzer.
Mhm.
Das, wenn jedes Mal einer vorbeifährt und geblitzt wird. Und die Jungs nennen sich Bier und Blitzer. Das heißt, jedes Mal, wenn es blitzt,
habe ich schon gehört,
trinken sie ein Bier und sie machen das live. Das ist ein Livestream auf Instagram, auf Twitch, glaube ich, auch noch. Und ist total, total lustig. Das fällt mir jetzt dabei ein. Halt, stopp.
Bis auf die Leute, die halt geblitzt werden, aber ansonsten.
Ja, es ist einfach echt, ich hätte nie gedacht, dass so etwas als Konzept funktioniert. Selbst die Polizei, also die Leute, die da in dem Wagen halt drin sitzen, im Caddy, die wissen das schon und die gucken auf Instagram und machen dann auch mal die Warnblinkanlage an oder so, damit sie sich bemerkbar machen, dass sie das halt auch mitbekommen. Ist amüsant. Und die trinken fleißig, die Jungs. Da wird viel geblitzt.
Ja, dann ein Prost auf uns alle.
So sieht's aus. Wenn wir gerade dabei sind, Thema Blitzen, hast du Punkte? Also in
Aktuell
Flensburg?
Nicht, nein.
Schon mal welche gehabt?
Als ich jünger war, war ich ein Rebell.
Schon mal abgeben?
Ja, ich hatte schon mal, also es war jetzt alles nicht so schlimm, aber ich, also den letzten Blitzer, an den ich mich erinnern kann, der ist schon ein paar Jahre her, also eher 10 als 5 Jahre her. Und habe ich mir nachts um 3 mit meiner Frau zusammen ein Eis geholt an der Tankstelle.
Das war mal ein schnelles Eis. Blitzeis.
Nee, pass auf, ne? Das war viel schlimmer. Und wir sind sehr gemütlich gefahren, weil wir noch mehr Zeit hatten, unsere Tochter abzuholen, als wir wollten. Wäre ich Normalgeschwindigkeit gefahren, dann wären wir zu früh da gewesen. Deshalb bin ich langsam gefahren, ja. Und dementsprechend bin ich auch langsam über eine Verkehrskreuzung gefahren. Oh. Aber da bin ich so langsam rübergerollt, dass in der Zwischenzeit rot wurde und dann wurden wir geblitzt.
Oh, okay.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es noch, also auf jeden Fall gelb, wenn nicht grün war, als wir rübergerollt, aber ich bin halt zu langsam geblitzt. Und da war tatsächlich der Lappen im Monat weg.
Ich muss wirklich sagen, das habe ich noch nie gehört, dass jemand so langsam bei Rot über die Ampel rüber ist. Aber okay, muss ich auch geben.
Aber es war so. Ich habe meine Frau als Zeugin, die war mit dabei. Die sagt auch, du bist ein Idiot.
Ich dachte erst, die Geschichte biegt noch in eine andere Richtung ab. Aber gut, es ist nur zu langsam gefahren. Es ist okay. Sehr schön. Nee, tatsächlich, ja. Ich habe noch nie einen Punkt gehabt.
Noch nie einen Punkt gehabt, okay.
Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Bin aber
ja, ich glaube, das weiß man.
Mit dem Oldtimer öfters geblitzt worden. Aber das war dann halt so, ja, bist du halt 56 anstelle von 50 gefahren oder so. Oder 33 in der 30er-Zone.
Boah, das finde ich auch sowieso nicht in Ordnung. Also Geschwindigkeitsregulierung, das kann ich noch nachvollziehen, ein bisschen, wenn ich mir viel Mühe gebe. Also, dass wir da beschränkt werden, meine ich. Schöner wäre es ja, wenn jeder so ein bisschen fahren könnte, wie das eben so passt, ne?
Ja, das funktioniert ja nicht.
Aber das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber bei 56, also müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, das kann man ja.
Wo willst du eine Grenze ziehen? Also,
wo will ich eine Grenze ziehen? Bei der Selbstverantwortung.
Ich glaube, jetzt machen wir einen Riesenfass auf.
Ich weiß schon, was du meinst.
Podcast
ja,
über.
Ist irgendwie blöd, 56 ist irgendwie blöd. Es gibt ja so allgemein übliche Geschwindigkeiten, die man fährt. Weißt du, wie ich meine? Also man ist ja immer so.
Gewohnheitsrecht, meinst du?
Nee, aber die große Masse fährt ja so 5 bis 10 drüber, ne? So je nach Verkehrssituation. Oder eben auch 15 auf der Autobahn, dreispurig und so weiter. Und das, denke ich mal, sollte man als Maßstab dann nehmen. So.
Also
was die große Mehrheit üblicherweise tut.
So. Also ich habe nicht so ein Problem damit, dass sie bei 56 blitzen oder wie auch immer. Ich habe eher ein Problem damit, wo sie blitzen. Das
ja,
ist
auch manchmal
für mich dann
kritisch, ja.
Echt grenzt an Wegelagerei. Das finde ich wirklich, macht keinen... Es ist Abzocke, es ist halt einfach bloß dann, Vater Staat braucht mal wieder ein bisschen Geld, gerade zum Jahresende und dann werden die Dinger versteckt irgendwo aufgestellt. Boah, nee, bin ich kein Fan von.
Jetzt müssen wir schnell zu einem schönen Thema wechseln.
Was könnte das wohl sein?
Was könnte das sein? Ich könnte ja meine Zeitung vorstellen.
Ich glaube, das wird nichts.
Hast du leider recht. Ich habe keine. Ich habe aber eine gute Ausrede. Und kann ein bisschen was über was anderes erzählen, was ich die letzten 10 Tage getan habe. Und zwar war in Düsseldorf die große Messe für Maritimes und Boote.
Und lass mich raten, da bist du sehr langsam drüber gegangen.
Boot. Nee, ich musste da arbeiten. Von daher bin ich ja immer sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Aber ich habe trotzdem am letzten oder vorletzten Tag... Vorletzten Tag habe ich mal die Kollegen gebeten, mir 2,5, 3 Stunden zu geben. Haben sie gemacht. Und dann durfte ich einmal, oder so lange war es vielleicht auch nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich einmal alle Hallen abgelaufen. Ja. Also das ist in Düsseldorf, 17 Hallen. Das ist echt eine große Messe und da stehen auch echt große Boote drin. Ich habe mir vorher nie so Gedanken drüber gemacht, aber dass der Rhein und das ein Rheinhafen und das eben auch eine Hebeanlage, also viele Boote oder Yachten eben kommen halt übers Wasser auch dahin tatsächlich und werden dann rausgehoben und dann eben mit Tiefladern in die Hallen reingefahren. Und da stehen schon Kravenzmänner, die auch mal länger sind als 25 Meter tatsächlich. Das ist schon ziemlich beeindruckend, aber auch die ganze Vielfalt ist sehr beeindruckend. Was mich überrascht hat, ich bin jetzt nicht so ein Bootsthema. Ich habe kein Boot. Ich habe zwar einen Sportbootführerschein mal irgendwann mit 20, 25 gemacht, aber bin dann eigentlich ja aus Zeitgründen nicht, bin ich nie irgendwie gefahren. Von daher habe ich jetzt da nicht, habe ich keine Expertise oder sonst was. Aber weil ich eben da ja über die Produkte gesprochen habe, wollte ich natürlich auch ein bisschen das Wording und so weiter, habe mich ein bisschen vorbereitet. Und was mich überrascht hat, was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, dass Elektromobilität auf dem Wasser im Freizeitbereich ein relativ großes Thema ist. Also das ist, klar kenne ich so die Elektrofähren aus Norwegen, so, das hat man ja schon mal so gehört, das kennt man schon. Aber auch im Freizeitbereich gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge Boote, die voll elektrisch sind, die fahren dann so zwischen 30 und 50 Seemeilen, können die fahren und haben so eine Geschwindigkeit so bis zu 30 Knoten, was gar nicht mal so langsam ist. Aber das ist natürlich schon so, wenn man jetzt an der Ostsee ist, dann kann man so eine Stunde rausfahren, dann kann man halt ein bisschen planschen und so weiter und dann fährt man halt wieder eine Stunde rein und dann muss man auch wieder laden. Da wurde mir aber gesagt, da habe ich ja mit vielen Leuten drüber gesprochen, dass das aber so das übliche Fahrprofil der meisten Trailerbootbesitzer ist. Also Boote, die so 7 Meter lang sind oder so 6, 7, 8 Meter lang, ne, die man noch auf den Trailer packen kann von den Abmessungen her. Das ist so dieses Profil, einmal die Woche, weil die ja eben auch arbeiten, einmal die Woche fährt man mal eine Stunde oder anderthalb raus, angelt oder badet und fährt dann halt wieder eine Stunde rein. Und im Bestfall hat man ja auch ein bisschen Sonne, dann kann man nochmal über Solar ein bisschen aufladen, während man da die Stunde draußen ist, auch wenn da nicht besonders, also nicht super viel KWs rüberkommen bei, aber immerhin. So, das war für mich neu.
Darf ich ganz kurz an der Stelle mal zusammenfassen?
Ja.
Also, du hast keine Zeitung heute dabei, mhm, und dann fängst du an, über Elektromobilität zu reden.
Das wird immer schlimmer, ne? Ich reite mich richtig rein.
Merkst du selber, oder?
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt über den Brückenschlag. Und um eins vorneweg zu sagen, wir müssen ja so einen Spannungsbogen aufbauen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe natürlich zwei Zeitschriften dementsprechend heute dabei.
Ja, du hast das ausgeglichen. Herzlichen Dank. Ich werde es...
ohne, dass wir das abgesprochen haben.
Ich werde es im Kalender eintragen, damit ich es dann nächstes Jahr...
So, wie kommst du jetzt von Elektrobooten zu irgendwas, was mit dem Motor, mit dem Verbrennungsmotor angetrieben wird und vielleicht noch alt ist?
Es gab eine Halle, da waren Restaurationsbetriebe für Boote. In erster Linie so Holzboote, so Rivera, sowas, ne?
Ja.
So schicke, ne? Mahagoni-Boote. Und da wird genauso viel Liebe und Energie reingesteckt, wie wir das von unseren Oldtimern kennen, wenn es um die Restauration geht. Wobei der Schwerpunkt ist schon eher Holzaufbereitung, auch Holz austauschen zum Teil, aber da wird dann nicht alles ausgetauscht, sondern wirklich nur das, was hinüber ist, und dann wird halt das Holz abgeschliffen und präpariert, ausgefüllt. Da gibt es so Füllstoffe für, wenn man irgendwie Trockenbrüche hat oder also ne, so Risse drin hat oder wie auch immer. Die werden dann mit so 2K Stoffen aufgefüllt, glatt geschliffen. Die kann man auch einfärben, damit das nicht so auffällig ist. Manche färben es auch nicht ein oder machen es bewusst andersfarbig, um zu zeigen, dass es original ist oder wie auch immer, oder finden es halt hübsch. Ne? Ich fand, da waren zwei, drei Boote, da wurde das schwarz eingefärbt und das waren dunkelbraune Boote, also Mahagoni, und dann eben so auf braun getrimmt. Mahagoni ist ja eher so
rötlich.
Ja. Rötlich-lila, genau. Und aber die werden dann halt auf Nussbaum getrimmt oder so von der Farbgebung her. Und das sah auch schon gut aus. Also das sind sehr schöne klassische Boote. Also es ist mehr dieses Thema. Und dann natürlich die Revision der Motoren. Also zum Teil werden die komplett zerlegt, komplett alles sauber gemacht, neu geschliffen, neue Dichtungen. Dann gibt es keine Dichtungen. Dann müssen sie irgendwie mit anderen Materialien arbeiten oder eigen ausstanzen. Und 3D-Drucker sind natürlich auch jetzt sehr hilfreich für das eine oder andere Kunststoffringchen oder ne, Kunststoffkappe oder wie auch immer. Da wird eine ganze Menge gemacht. Waren auch ein paar Firmen da, die sowas anbieten, also die so 3D-Drucke machen für diverse Sachen. Die haben dann riesen Datenbanken schon, wo man das eine oder andere herbekommt. Und ja, so GFK kann man auch reparieren, aber das ist alles so semi. Dann nachher im Ergebnis, also man kann das gut machen, aber optisch meine ich jetzt. Wobei man auch man kann GFK auch spritzen, also diesen Gelcoat, der da drauf ist. Ganz kurz, also das ist eine andere Art der Beschichtung. Ein Boot ist in der Regel nicht lackiert wie ein Auto, sondern das ist so ein sogenannter Gelcoat, der eigentlich aufgepinselt wird, und der wird eigentlich nicht gespritzt, aber man kann ihn auch spritzen mit hohem Druck, viel Material, hoher Druck. Muss ja dann so zerplatzen auf der Oberfläche. Ganz spannendes Thema. Also das ist auch sehr, sehr tief einsteigend, und diese älteren Boote, die teilweise auch 50 Jahre alt sind oder älter, wenn die dann mal so fertig sind, die hatten auch eine Fläche, wo sie vergleichbare Boote in verschiedenen Restaurationsstadien hatten. Auch den Motor einmal zerlegt und so. Und das ist schon spannend zu sehen, und das hat mich sehr an unsere Welt erinnert. Aber der Schwerpunkt ist schon Holz und Motor.
Was für Motoren haben die denn gehabt? Also ich kenne mich jetzt im Bootsbau nicht so aus, aber ich habe das so ein bisschen meine ich in Erinnerung, dass zum Beispiel auch so Riva-Boote Motoren aus dem Automobilbau
unter der Haube haben. Ja, da sind genau 6 Achtzylinder, rein V8, rein 6-Zylinder, V6, V8 Motoren sind da drin. Mit großem Hubraum zum Teil, also 3,5 Liter, 4 Liter, 5 Liter und auch hohe PS-Zahlen, also 350, 450, 550 PS ist gar nicht unbedingt eine Seltenheit.
Was bringt es einem an für sich bei einem Boot, wenn man so eine hohe Leistung hat? Weil du darfst ja sowieso nicht so schnell fahren, ist ja entsprechend limitiert. Hat das irgendein...
Na, wenn du raus bist, wenn du die 3-Meilen-Grenze hinter dir hast, dann kannst du ja Halligalli machen.
Ja, okay, aber das macht man ja wahrscheinlich mit einer Riva jetzt zum Beispiel nicht so oft. Und da sind ja auch fahrphysikalisch irgendwo Grenzen gesetzt, dass das nicht instabil wird. Also du kannst ja nicht mit 100 Sachen übers Wasser brettern.
Nein, das nicht, mit so einem, nicht mit so einem Holzboot, nein, ja. Aber es geht auch viel um Laufruhe, nehme ich mal an, ne? Also, dass man eben ein Tuckern hat, ne? Also man will ja nicht da jetzt einen Motor haben. Also der Motor muss ja schon ordentlich was leisten, damit das Boot auch eine einigermaßen vernünftige Geschwindigkeit hat. Dass das einigermaßen läuft. Und dann will man ja auch einen Motor haben, der laufruhig ist. Ich habe das nicht gefragt. Aber das wäre für mich die Erklärung. Also für mich macht ein V8 auf jeden Fall immer Sinn.
Ja gut, egal, was der Motor antreibt, ein V8 macht immer Sinn. Ja.
Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Also ich glaube schon, also ich bin schon der Meinung, dass ein V8 Sinn, es gibt ja auch V12 Motoren dann, ne, zum Teil. Aber üblich ist eher ein 6-Zylinder oder ein 8-Zylinder und dann habe ich überwiegend 8-Zylinder gesehen oder rein 6-Zylinder und 8-Zylinder. Also weil die Riva-Boote sind ja relativ schmal und dann sind die Motoren sind ziemlich in der Mitte des Bootes, also zwischen dem, der vorne fährt und den beiden, die hinten sitzen. Da ist der Motor.
Oder liegen.
Also es ist ein Mittelmotor, wenn du so willst. Ja. Und die Welle geht ja dann unter, geht dann hinten unten runter raus. Und also mit dem Propeller halt dran, ne? Also mit der Antriebsstrang, wenn das so heißt. Und dann brauchst du natürlich auch Laufruhe, weil du sitzt ja mehr oder weniger auf dem Ding, ne? Weißt du, auf dem Motor. Mhm. Und dann brauchst du auch ein bisschen Laufruhe. Und dann ist natürlich schöner, wenn du dann 10, 12 Knoten fahren kannst, also irgendwie so, was ist das, 18 km/h, 20 km/h, dass du dann einen Motor hast, der bop, 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 bop macht und nicht, oder?
Da hast du vollkommen recht.
Deshalb macht V8 immer Sinn.
Also V8 macht
Nein, aber immer das, Sinn. Also das ist die Erklärung, habe ich nicht gefragt, ist mal was, was ich, das werde ich meine Erfahrung bringen.
Hast du denn eventuell auch Amphicars gesehen? Halb Boot, halb Auto? Nee,
gar nicht.
Ich hatte gar nämlich nicht. Mal, ich bin...
Nicht auf der Messe. Also irgendwo habe ich letztens ganz viele gesehen. Wo war ich denn da?
Na gut, auf einer Automesse sieht man die ab und zu, ne? Wenn du auf einer Retro-Klassik oder wo auch immer bist, da siehst du die.
Ja, ja, aber ich war auf irgendeiner Veranstaltung, wo ich ganz viele gesehen habe.
Ich hatte mal eine tolle Rallye gehabt, Hamburg-Berlin-Klassik von der Autobild. Und da ist auch ein Amphicar mitgefahren und die sind dann in Hamburg in den Hafen gefahren und da war gerade die Queen Mary vor Anker.
Queen Mary 2.
Genau, und das war natürlich ein Bild für die Götter, ne? Du hast dieses kleine Amphicar und im Hintergrund dieses doch sehr, sehr bekannte große Schiff.
In Hamburg kann man ja eine Stadtrundfahrt machen mit dem Amphibien-Car-Bus.
Ach so, ne? wie die Trabi-Rallye in Berlin kannst du mit dem Amphicar in Hamburg ins Wasser gehen.
Genau.
Sehr schön.
Ja, mit dem Bus aber. Also es ist ein Reisebus.
Auch nicht schlecht. Und der schwimmt auch, der geht dann nicht unter.
Bis jetzt ist er immer geschwommen. Ja, mitgefahren bin ich noch nie gesehen, habe ich das Ding schon.
Habe ich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es einen Amphibus gibt.
Ja, gibt's. Ganz modernes Ding. Hat hier nichts verloren. Hier geht's um alte Sachen.
Ein moderner Amphibus, okay. Ich werde nachher mal gleich die Suchmaschine anschmeißen. Habe ich noch nie gesehen. Nee, aber das Amphicar ist ja auch total ein Klassiker. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist auch 50er, 60er Jahre.
Ja, würde ich auch sagen.
Das ist dann schon sehr beschaulich. Also Ich glaube, die Wellen haben eher mit dem Amphika gespielt, als dass das Amphika sich wirklich vom Fleck bewegen konnte. Aber das ist ein lustiges Gefährt.
Aber irgendwo habe ich welche gesehen, ganz viele. Ich weiß nicht mehr wo. Gar nicht so lange her. Na, egal. Also das war so für mich die spannendste Halle. Also natürlich sind diese Riesenschiffe sind schon beeindruckend, ne? Also wenn da und auch Brabus war da. Brabus hatte übrigens ein GT, Mercedes GT, umgebaut. In also komplett Carbon, alles. Ganz günstig, 980.000 das Auto.
Schnapper.
Und der heißt Brabus 1000 GTS.
Lass mich raten, 1000 PS.
So ist es.
Und dann haben sie das passende Boot dazu, was wahrscheinlich die gleiche Ledersteppung hat oder die gleiche Innenausstattung.
Ja,
das
weiß
so.
Ich gar nicht. Aber die haben zwei, drei Boote da gehabt und groß, schwarz, schön gemacht, so doch ganz gut.
Ja, Brabus haben geht so ein bisschen wie sagt man, zu neuen Ufern. Die haben ja zum Beispiel auch ein Wohnmobil auf LKW-Basis neulich vorgestellt. Frag mich nicht, wie das heißt, aber auch das bieten sie jetzt an.
Ja, mit dem, ja, Motorrad auch, ne?
Mit den Booten machen sie ja schon ein bisschen länger.
Motorrad, Boot. Ich glaube, wir waren letztes Jahr das erste Mal auf der Boot, Brabus.
Ja, aber ich bin der Meinung, dass sie das schon ein paar Jahre machen mittlerweile. Können und das ist ja irgendwie geschäftstechnisch so ein bisschen aufgeteilt, ne? Der,
ja, das heißt Brabus Marine, ja.
Genau, Bodo Buschmann, der verstorben ist, hat er sich nur in Anführungsstrichen auf Autos fokussiert und die nächste Generation hat sich dann so ein bisschen aufgeteilt und jeder sucht sich da so sein Steckenpferd aus.
Ja.
Fände ich ganz spannend.
Na, ich warte auf den Hubschrauber und dann können wir mal drüber nachdenken.
So ein Quadrocopter. So ein Elektrohubschrauber. Da gibt es ja jetzt, also wir driften hier gerade vollkommen ab, aber da gibt es ja jetzt, war auf der SEMA ein chinesischer Hersteller, der hat ein Auto vorgestellt, das sah weit entfernt aus wie ein Cybertruck. Und hinten auf der Ladefläche war, das hast du nicht gesehen, weil das ein geschlossener Laderaum war, war aber ein Quadrocopter drin, also ein elektrischer Hubschrauber. Dann konntest du also mit deinem Gefährt, soweit es dich trägt, in der Wildnis umherfahren und dann gehst du auf die Ladefläche, machst die auf und fliegst mit deinem Elektrohubschrauber nochmal 100 Kilometer weiter.
Habe ich nicht gesehen, schade.
Der sieht ganz cool aus. Mit Doppelachsen hinten.
Was ich gesehen habe, war ein U-Boot auf der Boot.
Auch nicht schlecht.
Und zwar so ein Zweisitzer-U-Boot. Rund, also wie eine Kugel, weißt du?
Ja.
Ja, so eine Kugel. Da kann man so, muss man von oben reinklettern, zu zweit. Wir beide, es wird schon kuschelig, also das war sah sehr klein aus. Ich weiß nicht so genau, ob das an dieser runden Glasscheibe auch lag, dass das vielleicht ein bisschen kleiner gewirkt hat. Die sahen eigentlich aus wie Kindersitze, so ein bisschen, aber war wie auch immer. Vielleicht ist es auch nur für kleine Menschen. 80 Meter tief kann man, glaube ich, damit tauchen. Ja, 80
also, das
Meter.
Das wäre nichts für mich. U-Boot, und, ja, aber
ja, ist schon, muss man mögen, ne?
Ja, also U-Boot, ja, aber dann bitte geschlossen.
Das Ding war auf dem Trailer, das fand ich auch cool. Sowas habe ich noch nie auf der Autobahn gesehen, aber das wäre auch.
Überholt dich die Kugel.
Ja.
Na, nicht verkehrt.
Hammer, oder?
Ja.
Als Freizeit, ein Freizeit-U-Boot ist da auch abgefahren.
Das ist für die Leute, die alles haben und dann können sie sich noch ein U-Boot kaufen.
Oder die Faszination haben dafür.
Ja, ich weiß nicht.
Aber wäre so ein Oldtimer-Boot, wäre das? Also Riva ist ja jetzt so die bekannteste, da waren noch andere Marken, irgendwie schön, irgendwas, Schöneck oder so, war da Schöneck hießen die, glaube ich, und so weiter, gab es noch andere, also so optisch vergleichbare Boote. Finde ich eigentlich alle, dass die irgendwie alle ein bisschen, also die haben alle was, so, ne? Also die sind alle so in diesem Holz und so. Also ich finde die sehr, sehr schön, muss ich sagen, diese Boote. Und finde es auch irgendwie spannend, sowas zu restaurieren, muss ich sagen. Also ich finde das hat was.
Das hat was auf alle Fälle, aber jetzt sprichst du mit einem Stadtkind und auf dem Wannsee mit einer Riva rumzuschippern, ist ein bisschen oversized, sage ich mal. Und was ich echt schwierig finde, ist, du musst ja jedes Jahr das Ding aus dem Wasser rausholen und irgendwie überarbeiten. Also jede Saison musst du ja die Spuren beseitigen, sage ich mal. Es ist ja nicht so, dass du ein Boot rausholst und auf dem...
Vielleicht auch öfters als einmal mehr.
Kann noch schlimmer. So, und dann
ja, wir haben uns ja damit, wir haben ja diese Produkte haben wir ja angeboten, womit man sowas... Also nicht Anti-Fouling, was man drunter streicht, aber alles andere, was halt zum Saubermachen notwendig ist, zum Reinigen und Pflegen. Und ich habe viele Bootsbilder natürlich jetzt auch gesehen, weil die fragen mich, was brauche ich? Und dann frage ich nach dem Zustand und dann... sieht man den Zustand und dann sagt man, wie lange war das im Wasser? 3 Monate? Und dann sagt man, oha. Also das ist, ich glaube, so ein Boot muss man dann schon öfters mal rausholen. Ja, ist auch ein Hobby, was viel Zeit benötigt, ja. Aber ja.
Da bin ich raus und da widme ich mich doch lieber unserem Hobby.
Und den Autos.
Ich
wollte trotzdem mal ein bisschen von der, also einmal bin ich aufgrund, ich war da wirklich stark eingebunden. Die ist ja von 9.30 Uhr bis 18 Uhr jeden Tag und dann ist man natürlich schon irgendwie 8.30 Uhr auf der Messe. Dann geht man abends mit Kollegen und Kunden noch was essen und so und ich habe irgendwie nicht wirklich Zeit gefunden zu lesen. Und als ich dann die Halle gesehen habe, dachte ich, nee, ich werde mal davon berichten für die Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Also auch in diesem Bereich gibt es Leute, die Altes schätzen und Wert erhalten.
Und bewahren.
Und das fand ich schön. Bewahren, ja, genau.
Das ist definitiv schön, aber wir sind ja nicht der Boots-Podcast. Gibt es mit Sicherheit auch, oder? Ein Podcast für Oldtimer-Boote. Sondern wir sind der Rückspiegel. Wir beschäftigen uns mit Oldtimer-Magazinen, Zeitschriften, Büchern. Und ich habe tatsächlich 2 Zeitschriften mitgebracht. Kurze Odyssee dazu, die mir widerfahren ist. Ich war in einem Kiosk und der hatte sehr viele Zeitschriften. Aber nicht eins, ich bin geblendet, ich merke schon. Lars spielt hier gerade mit der Taschenlampe rum. Sehr viele Zeitschriften gehabt, aber nicht eine einzige Autozeitschrift. Und da sage ich, was
pfui. Das für ein. Da sage ich, pfui, was ist das für ein Kiosk? Falsch gelaufen.
Ja, also der ist jetzt auch bei mir.
Wir brauchen kein Auto, wir haben Nahverkehr.
Ja, irgendwie sowas. Also ich weiß auch nicht, vielleicht ein sehr woker Kiosk, keine Ahnung. Ich will es nicht weiter bewerten, er hatte jedenfalls nichts. Und dann dachte ich schon, verdammt. Und dann habe ich eine Zeitschrift entdeckt, die jeder von uns kennt. Jeder, der irgendwie mit Autos mal in Berührung gekommen ist, der wird diese Zeitschrift kennen. Wir hatten sie noch nicht hier besprochen. Ist auch keine Oldtimer-Zeitschrift, aber tatsächlich habe ich was da drin gefunden. Und zwar ist das die ADAC Motorwelt, die also jedes ADAC-Mitglied kostenlos bekommt. Früher hat man die zugeschickt bekommen. Ich weiß noch, als wir klein waren, meine Eltern waren natürlich auch im ADAC. Da war die dann immer in der Post, ich weiß nicht, einmal im Monat oder einmal im Quartal. Und jetzt gibt es die halt im Supermarkt tatsächlich. Da sieht man
die. Die hast du aus dem Supermarkt
mit. Da gibt es immer einen Ständer vom ADAC, wo die Zeitschrift ausliegt und dann heißt es halt, wenn du deine Clubkarte dabei hast, an der Kasse vorzeigen, dann kriegst du sie umsonst und ansonsten kann man sie wohl gegen eine Schutzgebühr kaufen, aber leider kann ich dir nicht sagen, wie viel die kostet. Es steht hier nämlich nirgendwo drauf. Und ich habe sie
gesehen.
Komplett einmal durchgeblättert. Doch, das habe ich jetzt schon ganz oft gesehen, diese Aufsteller, wo die Zeitschrift drin ist.
Nicht bei uns auf dem Dorf. Ich fühle mich benachteiligt.
Ich werde dem ADAC, lieber ADAC, wenn ihr jetzt zuhört, bitte schickt doch mal Lars auch.
Und ich bin hier, wie heißt das, Premium-Kunde oder sowas?
Das bin ich sogar auch. Und,
das liegt aber daran, weil ich auch einen Land Rover habe.
Und da braucht man das.
Da sollte man Premium-Kunde sein, ja.
Nee,
Mit Mercedes nicht,
ne? Um das ganz klar zu sagen, wir werden nicht gesponsert irgendwie vom ADAC. Also wir behandeln das als ganz normale Oldtimer-Zeitschrift oder Autozeitschrift, wie all die anderen auch. Aber
ja, Premium, genau, ich bin Premium. Ich bezahle richtig Geld.
Ich bin auch Premium und musste feststellen, ich habe gar keinen Verkehrsrechtsschutz darüber, sondern nur so eine Beratung. Aber ist ein anderes Thema. Lass uns mal kurz wirklich in die Zeitung blicken, denn ich schlage die Zeitung auf und dann kommt schon ein Oldtimer-Thema. Oh. Nennt sich Hinter den Kulissen dieser Ausgabe. Und da steht 864.562. Kannst du was mit dieser Zahl anfangen? Ich sag's nochmal, 846.562.
800.000.
Ich löse auf.
H-Kennzeichen in Deutschland.
Genau, so viele Oldtimer gab es 2024 in Deutschland, die eine zugelassen Million. Waren. Und das, finde ich, ist schon eine ganze Menge. Das ist nicht so, dass wir die alle auf der Straße finden, ne? Das ist auch klar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Oldtimer haben in Deutschland, die zugelassen sind.
Ich weiß nicht, was ich geschätzt hätte. Keine Ahnung. Jetzt hast du ja die Zahl schon gesagt, aber.
Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr schätzen.
Ich schätze mal so 850.000.
Da liegst du gar nicht mal so verkehrt. So, jedenfalls, das sprang mir dann schon ins Gesicht und dann gibt es tatsächlich einen Artikel und der passt wie Topf auf Deckel, nee, Deckel auf Topf. Der Berliner sagt Arsch auf Eimer. Und zwar Beste Freunde heißt er. Und es geht um Oldtimer-Fans. Sie stellen also jetzt hier nicht einfach bloß ein Fahrzeug vor, sondern sie stellen halt die Fahrerinnen, die Fahrer vor mit ihren Fahrzeugen und was sie verbindet, warum sie das halt, dieses Hobby ausüben. Das ist nicht umfangreich. Es werden vier Gruppen vorgestellt, vier Leute. Und trotzdem finde ich das sehr, sehr schön, dass sie das thematisch aufgreifen. Und der erste Artikel oder die erste Person, die vorgestellt wird, das ist Jessica Christiani. Und die junge Dame habe ich tatsächlich mal kennengelernt. Die hat nämlich was ganz Tolles gemacht. Die ist die Gründerin des Woman Classic Driver Clubs. Die hat einen Oldtimer Club. Da dürfen nur Frauen Mitglied werden.
Ja, kenne ich.
Finde ich total genial. Ich habe, wie gesagt, Jessica auf einer Messe auch schon mal kennengelernt, super sympathisch, die auch richtig viel Drive und Elan hat, dieses Thema voranzubringen. Und die berichtet halt darüber, dass ihre Tante, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, also innerhalb ihrer Familie gab es eine... Wo steht denn das hier? Nee, die Oma war es, die Omi. Die hatte einen Mercedes SL, einen 107er. Und nach dem Tod ist der Wagen halt in der Familie geblieben, bis er letztendlich dann bei ihr gelandet ist. Und so ist sie in die Oldtimer-Szene reingerutscht und hat da Gefallen dran gefunden und hat dann die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben über Frauen und Oldtimer. Sie ist nämlich der Auffassung, dass Frauen total unterrepräsentiert sind, was die Oldtimerei angeht. Da sage ich aus eigener Erfahrung, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe so viele Frauen kennengelernt, die in der Oldtimer, es hört sich jetzt komisch an dem Augenblick, wo ich das sage, aber die halt in der Oldtimer-Szene unterwegs sind. Und ich sehe das.
Ja, würde ich auch sagen. Es ist auf jeden Fall eine Männerdomäne. Das schon, also die prozentuale Verteilung. Aber es gibt schon auch eine ganze Menge Frauen, die daran Interesse haben, das auch intensiv betreiben, die da zum Teil auch viel mehr machen als wir beide zusammen, auch wenn es ums Instandsetzen geht und so weiter. Das auf jeden Fall. Und es ist ja auch ein Hobby, was Pärchen machen, also Ehepaare auch immer. Also das ist, dann ist vielleicht der Mann so ein bisschen die treibende Kraft oder derjenige gewesen, der das dahin geführt hat, aber trotzdem ist das durchaus auch, was man als Pärchen machen kann. Und
also sowohl könnte noch als
mehr
auch
sein, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Generationsthema und das, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen mehr wird.
Also ich finde es auf alle Fälle großartig, wenn sie da so eine Nische besetzt und sagt, dann machen wir jetzt halt einfach einen Club nur für Frauen, die auch einen super coolen Instagram-Auftritt haben, also einfach mal gucken, Woman Classic Drivers, aber natürlich erst beim Rückspiegel-Podcast Instagram sich die Seite angucken, dann zur Woman Classic Driver gehen.
Kannst du einen Link reinsetzen dann.
Das werden wir nachher auch machen. Trotzdem, ich teile das nicht. Also ich habe nicht nur Frauen als Beifahrerin kennengelernt, sondern wirklich proaktiv die Rallyes gefahren sind und selber schrauben. Und ich sehe das nicht so, dass es eine Männerdomäne ist. aber trotzdem, ich finde es großartig, was sie macht, und sie wird halt hier vorgestellt und wie sie das Ganze ja, etabliert hat, beziehungsweise was so ihr Hintergrund ist. Sehr schön, dann auch aus dieser Rubrik Oldtimer-Fans eine Fahrgemeinschaft, Guy Müller und Paolo Lopez aus Luxemburg, die Arbeitskollegen sind. Und der eine ist der Chef vom anderen. Und dann haben sie halt festgestellt, vor 20 Jahren, dass sie halt Interesse an Oldtimern haben. Und seitdem, seit 20 Jahren, fahren die zusammen Oldtimer-Rallys. Und der Angestellte, oder was heißt Angestellte, der Chef fährt und der Kollege darf ihn dann jetzt die Meinung geigen und sagt halt, wo es lang geht. Fand ich auch eine schöne, lustige Kombination. Und die machen das sehr, sehr erfolgreich. Und sie sind, wie gesagt, seit 20 Jahren dabei. Und da wird so ein bisschen deren Vita erzählt und dass sie halt natürlich auch bei ADAC-Rallys dran teilgenommen haben. Also wirklich nett gemacht.
Ja, die sind wahrscheinlich auch Freunde inzwischen, ne?
Davon kann man ausgehen. Und dann zum Schluss die Variante, die du gerade angesprochen hast, nämlich die Pärchenvariante. Michael und Jutta Kipp suchten jahrelang und europaweit Ersatzteile, um ein Fiat Abarth vom Schrottplatz auf die Straße zu bringen. Und die sind halt gemeinsam unterwegs seit 1993, wo sie dieses Auto gefunden haben. Fiat Abarth ist ja sowieso, also es ist ein Fiat 600, ne, der etwas größere 500er, aber von der Form her sehr identisch. Und die haben den im Rallye-Trim hier wieder aufgebaut und sind halt den Ersatzteilen hinterhergejagt über Jahre hinweg. Und das ist halt hier ganz nett einmal geschildert. Und damit hast du halt wirklich so einen kleinen Rundumblick aus der Oldtimer-Szene, was für Leute da zusammenkommen und wie sie dieses Hobby leben. Fand ich sehr, sehr lesenswert. Dann gibt es da auch noch Hinweis auf ADAC Oldtimer-Events in diesem Jahr. Können wir gerne einmal kurz sagen. ADAC Deutschland Classic vom 23. bis 26. Juli in Nordbaden. ADAC Europa Classic vom 1. bis 4. September in Luxemburg. Und ADAC Classic Meets Traunsee vom 12. bis 14. September in Gmünden in Österreich. Lieber ADAC, wenn ihr das hört, wir fahren auch sehr gerne Oldtimer-Rallys. Könnt ihr immer nachhören bei uns hier im Podcast. Wir kommen gerne mal vorbei und gucken uns mal eure Rallye an. Mein erster Tipp, ADAC Motorwelt. Davon abgesehen sind natürlich auch noch andere schöne Artikel da drin. Bevor ich jetzt zur nächsten Zeitung komme, ein ganz kurzer Hinweis an einen guten Bekannten von mir, der die letzte Folge gehört hat und nur darauf gewartet hat, dass ich ihn einmal kurz erwähne, weil wir gesagt haben, wenn ich ihn erwähne, dann soll er mich anrufen, dann habe ich den Beleg, dass er den Podcast gehört hat. Und ich habe es letztes Mal komplett vergessen, ihn zu erwähnen. Also jetzt, lieber Patrick, an der Stelle habe ich deinen Namen genannt. Du kannst mich anrufen, wenn du den Podcast gehört hast. Dann wissen wir, dass wenigstens einer zugehört hat. Und jetzt
komme ich... Liebe Grüße von mir. Kannst mich auch anrufen.
Patrick, ich gebe dir auch die Nummer von Lars. Kannst uns beide anrufen. Kommen wir zur zweiten Ausgabe, die ich mitgebracht habe. Diesmal ein alter Bekannter. Das Oldtimer-Magazin von der Autozeitung. Die Classic Cars, das Magazin für Youngtimer und Oldtimer.
Ja.
Ausgabe 2, 25 für 5,40 Euro am Kiosk, also ganz aktuell. Mit schönen Themen auf dem Cover, die mir wirklich gut gefallen haben. Zum Beispiel, wie viele Türen braucht ein Coupé? Vergleich zwischen dem 220 SEB von Mercedes, also dem Coupé von der S-Klasse, die ich fahre, und dem CLS 500, also ein doch recht modernes Auto, was aber mittlerweile auch schon wieder 20 Jahre alt ist. Oder der Plymouth Superbird, der wird hier exemplarisch für Fahrzeuge mit extremen Heckspoiler genommen. Da sind dann noch andere schöne Varianten dabei, komme ich gleich dazu. Oder die bunten 70er Kleinwagen im Vergleich. Audi 50 LS, VW Golf L 1.1, Auto Bianchi A112, den kenne ich tatsächlich auch noch. Und dann ein Auto, was ich gar nicht auf dem Schirm habe, ein Fiat 127. Ich kenne den 124er, aber der 127er ist dann nochmal größer.
Ja.
Den kannte ich nicht. Also den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Jedenfalls, schöner Artikel drin, aber den Artikel, den ich meine, der steht gar nicht vorne drauf. Jetzt muss ich ihn schnell suchen. Der geht über Autos, die man nicht kennt. Beziehungsweise ist jetzt ein Auto, was da vorgestellt wird. Und zwar neue Kleider für den Mini. Und ich hatte das die Zeitung aufgeschlagen und diesen Artikel gesehen. Und wie gesagt, die Marke sagt mir nichts. Ich komme gleich dazu, welche Marke das ist. Aber das Auto sieht bildhübsch aus. Und zwar ist das ein Ogle. Hast du schon mal etwas von einem Ogle gehört? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. O-G-L-E. Oder
O-G-L-E.
Ogle.
Ein Ogle. Nee, Ogle heißt das, glaube ich. Und das sind eher bauchige Autos.
Ist ein britisches Auto. Wir werden das in die Shownotes packen. Und die basieren...
Das habe ich noch nie gesehen, das Auto.
Die basieren auf dem Fahrgestell vom Mini, und zwar in der Van-Version. Also Mini, der Ur-Mini aus den 60er Jahren. Und das Auto, was hier vorgestellt wird, ist ein Ogle SX 1000 GT. So.
1000 PS.
nee, da kann ich dir sagen, den Zahn kann ich dir ziehen. der Ogle heißt Ogle, weil er vom einen Herrn David Ogle, wahrscheinlich heißt Ogle, produziert worden ist. Der hat diese Firma gegründet und der kommt eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Der hat Autoradios bzw. Radios hergestellt. Und ist aber halt ein Designer gewesen und hat auf Basis vom Mini dieses Fahrzeug aufgebaut. Die haben eine eigene Karosserie entwickelt aus Glasfaser, genau. Das Auto ist dadurch ein bisschen schwerer geworden. Und um das jetzt einmal bildlich zu beschreiben, wie der aussieht, der hat zwei innenliegende Doppelscheinwerfer und sieht von vorne aus wie ein Zagato. Ich weiß nicht, ob dir Zagatos, ob du die so vor Augen hast. Die haben in meiner Wahrnehmung genau die gleiche Front. Zagato ist ja auch nur eine Designschmiede, die machen ja und haben ja unterschiedliche Autos gemacht.
Ja.
Aber das ist so ganz typisch. Sieht ein bisschen aus wie der Fiat Dino. Aber
einige Autos wurden ja mit so einer flachen und zwei Lampen gebaut zu der Zeit. So.
Ja, klar. Also zum Beispiel.
Das war auch ein bisschen, ist auch Epoche, oder nicht?
Ist auch Epoche, ja. Fiat Dino fällt mir ein. Der sieht von vorne ähnlich aus.
Ja, die Alphas.
Und ja, nee, wie ein Alpha sieht er halt nicht aus, finde ich. Er sieht aber spannend aus. Und von hinten erinnert er mich an ein Jaguar E-Type.
Aber die Dings auch hier, der Audi, oh ja. Ja, E-Type oder auch Hilly.
Also jedenfalls eine ganz spannende Karosserie. Ich finde die sehr gut gemacht und auf Basis halt von einem Mini. Das heißt, Fahrgestell und auch den Motor haben sie von Mini genommen.
Ja.
Und Mini hat das ursprünglich nicht erlaubt. Er musste also fertige Autos kaufen und durfte nicht die Teile sozusagen einzeln kaufen, also das Fahrgestell oder den Motor. Und dadurch war der sehr preisintensiv. Der hat also doppelt so viel gekostet wie ein normaler Mini. Weil du ja den normalen Mini brauchtest, ja. In der Kombi-Variante, der hat einen etwas längeren Radstand gehabt und dann halt die ganzen Veränderungen noch bezahlen musstest. Und es gab halt eine Kleinstserie und die es wurden 66 Stück produziert und drei von denen wurden als wie heißt es genau, nicht GT, sondern als Lightweight GT gebaut. Das heißt, sie waren für die Rennstrecke gedacht. Sie hatten einen Überrollkäfig drin und auch einen etwas größeren Motor von Mini, 1,1 Liter Motor. Und davon gab es bloß drei Stück. Warum? Er hatte diese Fahrzeuge produziert und war mit einem Fahrzeug dann unterwegs zu einer Ausstellung in Brands Hatch. und wollte, es ist ja eine Rennstrecke in England, und wollte dort auf der Rennstrecke das Fahrzeug vorstellen. Und er ist aber leider damit tödlich verunglückt. Und das war dann auch schon mehr oder weniger das Ende dieser Firma. Ein ehemaliger Chefkonstrukteur kehrte dann als Geschäftsführer zurück, aber hat letztendlich die Firma bloß abgewickelt. Und was ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, es gab zu der Zeit mehrere Anbieter, die auf Basis von einem Minivan eine andere Karosserie draufgebaut haben. Das heißt, er hatte auch keine prädestinierte Stellung mehr gehabt. Und dann hat man das auslaufen lassen. Und so gibt es tatsächlich nur 66 Fahrzeuge, die produziert worden sind. 3 davon waren diese Lightweights. Und man schätzt, dass es noch 26 Fahrzeuge heutzutage gibt. Und das Fahrzeug, was hier abgebildet ist, ist umfangreich restauriert worden. 2009 ist auch durch verschiedene Hände gegangen ist jetzt seit 2012 bei seinem jetzigen Besitzer. Und das hat ihn 14.560 Pfund gekostet. Jetzt kann man ja mal nachschauen, 2012, wie viel das in Euro war. Aber ich würde mal sagen, so viel war es nicht. Schon 2012 müsste es annähernd 1:1 gewesen sein. Jedenfalls ein echt tolles, außergewöhnliches Fahrzeug mit einer Technik letztendlich, die sehr simpel ist und wo du heute auch noch natürlich genügend Ersatzteile bekommst. Und du hast halt nur in Anführungsstrichen eine andere Karosserie, die übrigens auch wieder Bauteile von anderen Fahrzeugen gehabt hat. Also die Windschutzscheibe zum Beispiel war von einem Riley und andere Komponenten halt von anderen Fahrzeugen. Mich würde es nicht wundern, wenn die Rückleuchten tatsächlich auch von einem D-Type hier wären. Oder F-Type, nicht D-Type. Also ein echt cooles Auto. Und wie gesagt, ich habe noch nie von einem Ogle gehört. Und das war für mich hier der Aufhänger, diese Zeitschrift zu nehmen. Bildhübsch, wir werden Bilder einstellen.
Und da steht auch was über einen Anschaffungspreis, aber wahrscheinlich gibt es keinen Preis.
Doch, das kann ich dir sagen. Das steht hier, ursprünglich hat der gekostet
16.000 Pfund waren so 18.000 Euro.
So.
Und damals habe ich gerade mal in der Regie nachgefragt.
Der ist ja aus den 60ern. 69 hat er angefangen, eigene Fahrzeuge, 59 hat er angefangen, eigene Fahrzeuge zu konstruieren. Und da kostete das Basismodell irgendwie um die 1000 Pfund. 1190 britische Pfund, 1963. Und okay, das wird mehr gewesen sein. Mehr
für den Restaurations, also als er das Auto erworben hat, bevor er es dann restauriert hat für 16.000 Pfund, das meine ich. Und da wurde alles gemacht, oder was? Karosserie, Schweißarbeiten?
Da wurde offensichtlich Motor, alles gemacht, und es gibt auch einen Ogle-Experten.
Hat er eine Lederausstattung? Nein.
Der hat eine Teillederausstattung, so sieht es jedenfalls aus. Sitz, Mittelteil ist Stoff, ein karierter Stoff, erinnert mich ein bisschen an Mercedes SL Flügeltürer. Und die Sitzwangen sind Leder oder Kunstleder, weiß ich nicht. Auch die Armaturenbrett und Mittelkonsole entsprechend bezogen. Wir werden ein Foto einstellen. Aber das sieht einfach traumhaft schön aus. Also wenn du mit so einem Auto auf eine Veranstaltung kommst, bist du der Eyecatcher schlechthin, ne? Und es ist ja ein kompaktes Auto. Also wie gesagt, auf Basis von einem Mini, auch wenn es der Van ist, der also einen längeren Radstand hat.
Ja, Mini lang oder
Mini. Mini bleibt Mini zur damaligen Zeit. Ist ja nicht vergleichbar mit den Maxis der heutigen Zeit.
Ja, das sagtest du schon mal in irgendeiner Folge, dass sie eigentlich Maxi jetzt heißen müssen. Ja, die sind schon groß geworden, muss man schon sagen.
Groß und hässlich. Ja, groß und hässlich.
Nicht alle. Nein.
Doch, ich habe sie heute alle wieder.
Also der Mini, der ganz normale Mini, den finde ich schon noch, der sieht auch gut aus.
Was ist schon
Ich normal? Finde diese Flaggen an, ich fand das immer sehr schön, dass die Flagge hinten so, ne?
Ja, dass sie das einbinden und du überall den Union Jack haben kannst. Genau. In der Rücklichter.
Ja, und das haben sie jetzt natürlich nur, das ist jetzt nur noch angedeutet, wenn man es nicht weiß. Ja.
Ach doch, das erkennt man schon noch. Aber lustig finde ich ja, es gab ja den Mini auch schon das erste Modell vom unter BMW-Regie, wo du den Union Jack beim Cabrio auf dem Dach haben kannst.
Ja.
Also du kannst ihn beim normalen Coupé, sag ich mal, bei der normalen Version, kannst ihn dir sowieso als Sticker aufs Dach kleben lassen, vollflächig. Aber die hatten das dann auch tatsächlich im Stoff eingewebt. Eine ja, große genau. Union Jack-Flagge.
Mhm. Ja.
Mercedes, falls ihr zuhört, es geht also auch schön, wenn man ein Cabrio-Verdeck mit irgendetwas bedrucken möchte. Man muss dann nicht lauter kleine Markenlogos von Maybach oder wem auch immer drauf machen.
Man muss da nicht 50 Maybach-Logos drauf machen, ja.
So, das jedenfalls.
Die wollen das aber so, ja. Aber das ist auf jeden Fall, also einmal überraschend ADAC, muss ich sagen. Und eigentlich eine schöne Idee auch. Ich werde mal gucken, dass ich die mir hier irgendwo mit meiner Mitgliederkarte kostenlos besorge. Kostenlos ist ja noch besser.
Ne? So sieht's aus.
Ein gebürtiger Schwabe kommt immer wieder durch. Und Autos, die man nicht kennt, das finde ich sowieso immer interessant. Da bin ich immer für zu haben.
Und dann auch, also du kennst das Auto. Ich hatte es gerade angeteasert so ein bisschen. Die haben ja Fahrzeuge mit einem großen Heckflügel, die sie hier auch vorstellen. Und unter anderem der Plymouth Superbird.
Der Plymouth Superbird.
Der also eine Riesentheke hinten hatte und vorne auch eine aerodynamischere Front.
Ja.
Der ist hier explizit, wird er hier dargestellt. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gelesen. Aber dann zeigen sie halt auch, was gibt es denn noch für Fahrzeuge mit großen Heckflügel? Was würde dir noch einfallen, also historische Fahrzeuge?
GT, ne? Also Porsche GT2 oder halt ein Evo.
Genau, Evo ist drin, Evo 2.
Evo 2, was ein sehr schönes Auto ist.
Definitiv.
Wer hat noch eine große Theke?
Also ich sag mal, auf 2 könntest du noch, eigentlich auf 3 könntest du noch kommen.
Auf 3 müsste ich noch kommen.
Den einen hatten wir neulich auch besprochen.
Ich habe jetzt
letzten
halt.
Podcast
jetzt,
hatten wir den einen
ich
genannt.
Hab, ich habe jetzt halt dieses.
Hatten
Kaido Racer im Kopf, weißt du?
Wir hatten in der letzten Folge Marvin zu Gast.
Ja, ich weiß. Der hat ja über die Turbos gesprochen.
Genau. Und seine Eltern hatten doch ein Auto gehabt. Sein Vater.
Ja, die hatten einen Ford Escort.
Genau. Und der hatte Sierra Cosworth mit der dicken Theke hinten dran.
Ja, mit der dicken Theke hinten
dran. Da hast du noch einen. Und dann Ferrari F40. Das ist ja auch eine sehr breite Theke, die er hat.
Ja, aber das ist ja im Gesamtkonzept, das ist ja nicht so auffällig prollig, ne? Meine F50 hat das auch und der F70 hat auch eine Theke.
Also prollig finde ich das sowieso nicht, außer beim Plymouth. Auch der Evo ist nicht prollig. So, und dann aber auch noch, den hatte ich nicht mehr auf dem Chip, aber wenn ich sage, wirst du sofort sagen, ah ja, der BMW 3.0 CSL, das Batmobil.
Ja.
Der hat auch eine richtig schöne Theke hinten.
Und die Kaido Racer.
Ich weiß nicht, was ein Kaido Racer ist.
Ne, das sind diese japanischen, wo das Tune so völlig übertrieben wird, weißt du, wo dann irgendwie so ein halber. Super? Nee, wo so eine halber Meter Tuning-Lippe vorne hinkommt, okay. Und hinten so und die Auspuffanlage, die ist dann irgendwie anderthalb Meter, geht die nach oben und so. Hast du schon mal gesagt? Das ist auch alles ganz fragil.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß, was du meinst, und das ist nur Show, ne? Die fahren dann im Schritttempo irgendwo und dann sind die so tief mit ihren Spoilerlippen, dass da wirklich nur noch ein Blatt Papier dazwischen passt und nichts mehr.
Ja, ist es.
Ja, okay, das kenne ich tatsächlich.
Ja, das schießt mir gerade so durch den Kopf und deshalb habe ich irgendwie diese Bilder und dann ist es blockiert, weißt du?
Ja, aber den Begriff kannte ich nicht, Kaido Racer.
Ich glaube, das heißt so. Also der richtige Begriff ist irgendwie was Japan mit B, so Bozo Tsuku, weiß ich nicht genau. Aber umgangssprachlich werden, glaube ich, Kaido Racer genannt, ja.
Siehst du, da habe ich dann auch schon wieder was dazugelernt, aber
wie auch immer.
War jetzt
welcher ist denn da jetzt der, ist, aber da ist nur der eine drin jetzt, ne? Der
der Ogo? Ogel?
Nee, der mit der großen Theke hier, der. Na, sag schon.
Der BMW oder der
Nee, welcher ist jetzt in der Zeitung?
Alle. Alle, die ich genannt habe gerade. Der Plymouth.
Ach, die sind alle da drin.
Der Plymouth ist wird ausführlich vorgestellt mit dem Artikel Voll auf Speed. Ja, der ist auch krank, wie der ist. Also, das ist schon was für Liebhaber. Oh, jetzt hat's geknackt.
Ja, ist was runtergefallen.
Um Gottes Willen. Und dann gibt's davon auch eine Dodge Charger Variante, der Daytona. Der sieht sehr, sehr ähnlich aus. Also, wenn die nebeneinander stehen, ich hätte Schwierigkeiten, die auseinanderzuhalten. Und dann, wie gesagt, das Batmobile, der Cosworth, der F40, der Evo 2 und der Toyota Supra.
Der Big Toyota, ja, Toyota Supra.
Supra ist auch ein geiles Auto.
Ja.
Gefällt mir auch.
Würde ich auch sagen.
Aber ich bin tatsächlich so ein Evo-Fan, auch wenn der Evo vielleicht nicht der sportlichste von allen ist.
Nee, aber Evo ist Evo.
Evo ist Evo.
Was hast du zu diesem nachgebauten, also den sie jetzt neu gemacht haben, in dem alten Gewand?
Von Aufrecht, also nicht AMG, sondern wie heißt die neue Firma von Aufrecht? HWA, ne? Hans-Werner Aufrecht.
Kann sein,
ja. HWA müsste die heißen. Die sind ausverkauft, ne?
Die sind ausverkauft, aber wie findest du das?
Ich finde das okay, weil das ja ganz offensichtlich eine Weiterentwicklung ist und nicht eine Recreation, also kein Lookalike. Also was ich ja nicht mag, ist, wenn du ein Fahrzeug hast, wo du später, wenn du die Hintergrundinformationen nicht kennst, denkst, es ist ein Oldtimer, aber in Wirklichkeit ist es keiner. Ich komme da immer gerne mit dem Beispiel vom Bentley Blue Train an, ein Fahrzeug, was es nur einmal gab, aber was es auch, das Original gibt es nicht mehr, aber es gibt halt genügend Nachbauten. So, wenn du daneben stehst, da denkst du, es ist ein altes Auto, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. HWA hat halt mit der Ausbaustufe vom Evo 2 ja was komplett anderes gemacht. Ja, es ist die Karosserie, aber fängt von der Optik an, dass er LED-Scheinwerfer hat, vorne und hinten. Am Motor ist mit Sicherheit auch was gemacht. Das wird nicht der originale 2,3 Liter Cosworth-Motor sein. Und dann ist das klar, dass es halt ein anderes Auto ist.
Für mich gehört da ja ein V8 6,3 Liter rein.
Wenn es 6,3 ist, ja. Würde passen. Wobei ich nicht weiß, ob du das unter die Motorhaube von einem 190er kriegst. Der 190er war mit dem Sechszylinder schon gut ausgefüllt.
Das weiß ich nicht, aber es wäre mal ein Projekt, ne?
Und das ist ja, der 2,3 Liter ist ja ein Vierzylinder, ne? Darfst du nicht vergessen.
Ja, es wäre ja ein Projekt, ne?
Ich glaube, was willst du da für ein Projekt machen? Das passt nicht rein, fertig. Das ist zu groß.
Ja, wahrscheinlich nicht. Na, weiß ich nicht, so klein ist das nicht, die Motorhaube, ne?
Ja, aber wenn du guck dir mal einen 2,6er an, was ja die größte Motorisierung war, 2,6 Liter, der Sechszylinder, das Ding war voll.
Aber gemacht hat es bestimmt schon mal jemand.
Nee, glaube ich nicht.
Und dann ist halt das Armaturenbrett weiter nach hinten oder irgendwas, weißt du so. Wow, also irgendwas, was dann keine Zulassung kriegt.
Schrecklich. Aber der Evo, das Tolle beim Evo war ja, dass du die Fahrzeuge auf dieser Basis bei der DTM halt hattest. Ja. Und du konntest halt sagen, okay, ich kaufe mir den halt privat, wenn du das Geld hattest. Ne?
Ja.
Natürlich war es eine modifiziertere Technik, ja. Aber dem Grunde nach war es das Auto. Ja, stellst du nebeneinander und der eine ist halt bunt lackiert und hat lauter Werbeaufkleber drauf und der andere üblicherweise in schwarz-blau Metallic. Da siehst du ja keine Unterschiede, wenn die nebeneinander stehen. Das ist schon cool.
Ja, ist es. Sehr, sehr cooles Auto. Und sehr schön, dass er da drin vorkommt.
Ja. Und was hat der Evo gehabt, wenn du drin gesessen hast? Woran hast du erkannt, dass du in einem Evo sitzt?
Ich hab's gehört.
Nee, nur von der Optik her. Der hatte ja sonst das normale 190er Armaturenbrett. Aber der hatte drei Zusatzinstrumente gehabt, die unterhalb des Radios dann nochmal angebracht waren für Ladedruck und solche Geschichten.
Ach so, ja, okay.
Und das war.
Ja.
Und wahrscheinlich hat man es am Tacho auch gesehen.
Geht bis 305.
Und wenn wir jetzt schon gerade bei der DTM sind, ich hatte das neulich erst gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo. großer Konkurrent von Mercedes war ja nicht nur BMW, sondern später die Audis, die großen Audi V8 als ja. Quattro, die mitgefahren sind.
Ja, die Quattros, genau.
Da kann ich mich dran erinnern und ich habe es, wie gesagt, neulich erst wieder gesehen, die hatten das normale Armaturenbrett drin im Audi. Das bedeutet, das war lederbezogen mit Wurzeln aus Holz drin. Und das ist natürlich für ein DTM-Fahrzeug schon echt eine geile Nummer, ne? Also ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Kostengründe dürften es ja nicht gewesen sein. Die werden das Geld auch gehabt haben, ein abgespecktes Armaturenbrett da reinzubringen. Aber das ist schon cool. Jetzt weiß ich auch, wo ich es gesehen habe. Es steht jetzt nämlich ein Fahrzeug zum Verkauf bei Sotheby's. Kannst du den ersteigern. Und das ist auch tatsächlich einer, mit dem Hans-Joachim Stuck bei der DTM gefahren ist. Und dann haben die Innenraumbilder gezeigt und ja, göttlich mit Wurzeln aus Holz und Leder bezogen. Das wäre was, oder?
Ja, ich weiß, ja. Ich mag nicht alle Audis. Es gibt so Marken, da finde ich viel gut, aber bei Audi. Aber ein Quattro finde ich natürlich schon gut.
Ein Quattro, ja, also, aber meinst du jetzt den Urquattro oder meinst du einfach Quattro als Antrieb?
Nee, Urquattro. Ich meine den Urquattro, ja.
Den finde ich auch cool.
Den Urquattro, der ist sensationell. Ich mag den Audi 100 sehr.
Ich finde den V8 super. Den finde ich, der Einstieg von Audi in die Oberklasse, fand ich ein super cooles Auto.
V8 ist auch, ja, klar, genau, die erste S8, ne? Also der erste A8. Auch.
Genau, bevor es die Nomenklatur gab, A8, ja.
Genau, der V8, ja, der ist natürlich schon, ja, das ist auch gut.
Und der ist
ja
von der Designsprache
ein Audi. Die haben schon ein paar gute Autos. Wird denn mal der Q8 der erste, wird der mal ein, Q7 meine ich, der erste Q7, wird der mal ein Oldtimer? Gefragt. Der sieht ja heute, und ich finde es bei dem Cayenne übrigens auch, der erste Cayenne und der erste Q7, wenn man die heute sieht, die sind ja nicht so aus dem Guss, ne? Weil wir haben ja heute Morgen telefoniert, dass mir ja eine R-Klasse entgegengekommen mit Facelift. Ich finde, bei der R-Klasse ist es Mercedes gelungen, dass das ein, also ob schön oder nicht schön, ist was anderes, aber dass es in sich stimmig harmonisch ist, so von den Abmessungen her, Reifen und so, es sieht nicht irgendwie. Und ich finde, der erste Cayenne und auch der erste Q7, die haben so ein bisschen so ein Golf-Country Look. Weißt du, also die sind so...
So aufgesetzt, meinst du?
Ja, es ist nicht so ganz rund. Auch der erste X5 ist so ein bisschen hochbeinig. Also die waren so hochbeinig. Ich finde, dass die Autos heute, also heute so ein X5 ist viel kompakter und besser abgestimmt aufeinander. Der neue Q7, auch der Q8 besser aufeinander abgestimmt und auch der Cayenne oder Macan und wie die Dinger jetzt alle so heißen. Die sind ein bisschen so, weißt du, die sind so ein bisschen so, weiß ich nicht, so noch nicht zu Ende gedacht. Auch der Allroad zum Beispiel, der Audi Allroad, also der A6 als Försterfahrzeug, die ersten sahen ja irgendwie seltsam aus. Ja gut,
das war Golf Country. Hochgelegt, Beplankung an die Seite ran.
Die waren schon, also so der erste Q7 war schon besser als der Golf Country jetzt vom Optischen, ne? Also von der Machart sowieso, ne? Aber kann man nicht vergleichen. Aber optisch schon gelungener, aber es war noch nicht so richtig aus einem Guss. So. Und der Cayenne ist eigentlich ein total hässliches Auto, der erste Cayenne, finde ich. So im ersten Moment. Also irgendwie ist auch wieder cool, so, ne?
Also, aber bleiben wir mal kurz bei Audi. Audi hat beim Q7 die Designsprache vom Audi TT, dieses sehr cleane, glatte Oberflächen, keine Siegen drin und so.
Ja.
Und das, finde ich, tatsächlich könnte dazu führen, dass er mal ein Klassiker wird. Weil das eine bestimmte Designsprache ist, die es heute nicht mehr gibt.
Ah, okay.
Und beim Cayenne, ja, der ist nicht so aus einem Guss, das stimmt. Aber der prägt da halt auch wieder eine Generation von Fahrzeugen. Also der war schon stilgebend. Das war halt dann eben kein SUV oder kein Geländewagen, sondern das war schon auf Sportlichkeit von der Optik her getrimmt. Ne? Also ob der jetzt sportlich gewesen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber einfach von der Optik her. Ja. Gefallen tut er mir auch nicht. Das liegt an Kleinigkeiten. Du wirst jetzt gleich lachen. Aber die hatten ja so mit die ersten LED-Rückleuchten gehabt.
Ja, ich finde die Rückleuchten auch furchtbar. Ich finde, die passen überhaupt nicht zum Auto. Also das ist irgendwie...
Also einmal von der Form her passen sie nicht. Aber was ich schlimm finde, ist, wenn du so einzelne LEDs siehst. Das sieht so aus, wie wenn Weihnachten in Neukölln ist. Wenn du diese Billig-LED-Beleuchtung in den Fenstern siehst, wo du immer jede einzelne LED siehst. Weißt du, so Kreise, die so aufblinken und so ein Kram. Denk mal an den Golf Plus von VW. Der hat das auch gehabt.
Einmal für die Neuköllner, um in die Bresche zu springen.
Ich bin Neuköllner, ich darf das sagen. Ich bin in Neukölln geboren.
Sehr gut. Ich mag übrigens die leicht latent amerikanische Weihnachtsbeleuchtung in Berlin in den Wohnzimmern. Ich finde das sehr sozial, dass man nicht nur nach innen sich Weihnachten holt, sondern es auch nach außen trägt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es nachgelassen hat, ist mein Eindruck.
Es hat also, nachgelassen, weil die LEDs besser geworden sind.
Als ich Teenager war, war Berlin kitschiger.
Ja, und da gab es immer diese Kreise.
Das war cool.
Da gab es immer diese Kreise, so mehrere bunte Kreise. Und dann ging das erst der innere Kreis, dann der mittlere, der äußere. Und die hatten noch unterschiedliche Farben. Und so sehen die Rückleuchten aus, so billig.
Ja. Ja, das stimmt.
Weißt du, heute eine LED-Rückleuchte.
Ja, ich mag die Rückleuchten auch nicht. Es ist auch der am wenigsten schönste jetzt, von denen ich so aufgezählt habe. Wobei der X5, wenn er dann diese riesen Latschen da hinten drauf gekriegt hat und so, dann ist er auch schon, also ist auch nicht so aus einem Guss so. Ne? Das ist, das
können die heute besser. Aber da ist BMW sich einfach treu geblieben. Guck dir doch die Autos heute an, XM und X5 und wie sie alle heißen. Das sind einfach hässliche Kutschen. Also von daher.
Nein, der X5 XM, das ist ein diskussionswürdiges Fahrzeug, da gebe ich dir recht. Ich bin immer noch begeistert von der von dem Qualitätsniveau, den die da an den Tag gelegt haben bei dem XM. Deshalb kann ich über die Optik hinwegsehen, weil das ist wirklich, was die da in der USA für Autos, das ist schon.
Nee, Lars, BMW und Qualität, da haben wir noch ein Thema, da werden wir mit Sicherheit nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich möchte das Stelle nicht vertiefen. Aber wenn eine Sache hässlich ist, dann nutzt es auch nicht, wenn sie gute Qualität hat. Hässlich bleibt hässlich.
Na, wenn sie gut gemacht ist, stabil, langlebig.
Dann bleibt sie hässlich.
Ja, bleibt hässlich, aber hat andere Attribute.
Also ich bin regelmäßig einmal in der Woche an einer bestimmten Stelle, wo ich in der Freizeit, in der Natur Sport treibe. Und da gibt es einen, Jogger. Da gibt es einen, der hat ein XM in Schwarz und dann hat er, ich glaube, es ist ein X6, der genauso genauso fragwürdig aussieht vom Design her. Und dann stand da neulich dann ein, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ist ein X2, der so ganz komische Rückleuchten hat, wo du gar nicht erkennst, wenn das Logo weg ist, dass es ein BMW ist.
Also der X2 hat, soviel ich weiß, rechts und links an der C-Säule das BMW-Logo.
Das hat er mal gehabt, aber ich glaube, der aktuelle hat das dann schon wieder nicht mehr. Jedenfalls, da stehen dann drei BMWs hintereinander und natürlich auch alle schwarz und der XM auch matt schwarz. Und es sieht einfach nur schlecht aus. Punkt.
Der weiße Lambo vor der schwarzen Villa. Nee, anders.
Ja, so nach dem Motto. Ne? Also, Geschmack kann man halt nicht kaufen. Wir sehen das ja an anderen sehr wohlhabenden Menschen, die auch ein paar Fehltritte hatten in letzter Zeit. Ich sag nur, my heart goes out to you. Da siehst du ja, Geld ist nicht alles im Leben.
Nee, dann bleiben wir doch bei unseren traditionellen Oldtimern.
So sieht das aus.
Vielen Dank, dass du zwei Zeitschriften mitgebracht hast. Hast du mich ein bisschen gerettet. Ich hoffe, dass es trotzdem mal interessant war, kurze, kleine Einblicke in die Boot zu kriegen. Also wie gesagt, ich war da 9 Tage. Die geht 9 Tage. Ich könnte noch ganz, ganz viel erzählen, würde aber einmal den zeitlichen Rahmen sprengen und auch hier nicht so richtig hinpassen. Oldtimerei gibt es aber in dem Botenbereich auch. Das freut mich sehr. Und nächste Ausgabe werde ich wieder eine schöne Zeitung dabei haben. Das verspreche ich mal hiermit. Ich bin wieder eine Woche beruflich woanders. Das ist mir gerade so eingefallen, dass ich da mich weit aus dem Fenster lehne. Nein, also ich habe wieder eine schöne Zeitung dabei. Vielen Dank, dass du zwei schöne Zeitschriften dabei hattest. Eine, die wir noch gar nicht hatten. Und
die ADAC Motorwelt.
Die ADAC Motorwelt,
ja. Ja, das war gerade ein schlechter Witz. Nee, ich finde es sehr schön, dass du, nachdem wir letztes Mal über Flugzeuge gesprochen haben, jetzt über Boote gesprochen hast. Das ist in der Tat etwas, dass wir da so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und ihr könnt ja mal Kommentare dalassen, was wir uns als nächstes vielleicht noch anschauen können. Also mir fallen dann zum Beispiel auch Lokomotiven ein. Also die Bahn, gibt es auch historische Geschichten. Und da gibt es auch Zeitschriften darüber, habe ich schon am Kiosk gesehen. Also lasst uns gerne mal eine Information zukommen, ein Kommentar da. Ich fand es sehr spannend, deine Einblicke, die du gebracht hast von der Boot. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe von unserem kleinen Podcast. Klein, aber fein.
Klein, aber fein. Vielen Dank, wer bis jetzt durchgehalten hat. Und eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen.
Bis bald.
Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.